HR-ExpertInnen im Vereinbarkeitstalk, der Beruf und Familie Podcast.
Hallo an alle Vereinbarkeitsinteressierten. Mein Name ist Silke Güttler und ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe des Beruf und Familie Podcasts HR-ExpertInnen im Vereinbarkeitstalk. Dies ist gleichzeitig die zweite Folge unserer Miniserie zur familiengerechten Universität Trier, die wir wiederum unter das Dach unserer Changemaker-Interviews stellen. Der Anlass, das strategische Management-Instrument Audit Beruf und Familie wird in diesem Jahr 25 Jahre alt. Es ist die Blaupause für das Audit Familiengerechte Hochschule, zu dem erstmals im Jahr 2002 Zertifikate erteilt wurden. Und das war möglich dank der Unterstützung der Universität Trier. Die war nämlich maßgeblicher Praxispartner bei der Entwicklung des für die Hochschullandschaft adäquaten Managementsinstruments. Nachdem wir in unserer ersten Folge unserer Podcast-Miniserie strategischen und organisationalen Fragen nachgegangen sind, geht es heute um die wachsende Themenvielfalt im Rahmen der Vereinbarkeitspolitik. Dabei schauen wir insbesondere auch auf die verschiedenen Zielgruppen, die an Hochschulen anzutreffen sind, von Studierenden über Lehrende bis hin zu Forschenden. Welche Herausforderungen im Hinblick auf Vereinbarkeit diese im Wissenschaftsbetrieb sehen, welche Vereinbarkeitsbedarfe sie gegebenenfalls selbst haben und mit welchen Angeboten die Universität Trier diese aufgreift, verraten mir folgende GesprächspartnerInnen. Da haben wir zum einen Frau Adele Pompalla, Studierende an der Universität Trier.
Hallo.
Hallo, guten Morgen. Dann haben wir Gitti Hartev-Rossa vom Internationalen Graduiertenkolleg Diversity am Campus der Generationen. Hallo.
Hallo.
Grüße Sie auch. Dann in die nächste in der Runde Frau Professor Dr. Claudia Rizzi vom Fachbereich 3, sprich Politikwissenschaft.
Ja, guten Morgen auch von mir.
Guten Morgen. Und Herr Dr. Erik Burkhardt vom Fachbereich 3 ebenfalls, hier mittelalterliche Geschichte.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne, grüße Sie doch. Und unser Bindeglied zu unserer vorherigen Ausgabe der Miniserie, Frau Dr. Sibylle Rahner, Leiterin des Familienbüros und Audit-Projektleitung. Hallo.
Einen schönen guten Morgen von mir.
Guten Morgen, grüße Sie, wunderbar. Ja, Frau Dr. Rahner, mit Ihnen starten wir auch direkt. Wir haben ja gestern eben über die organisationalen strategischen Fragestellungen gesprochen. Heute wollen wir ja ein bisschen tiefer eintauchen in die praktischen Angebote. Aber vorab nochmal da auch die Historie beleuchten. Welche Themen standen denn vor mehr als 20 Jahren auf der Agenda, als die Universität das Audit Familiengerechte Hochschule mitentwickelt hat? Und schon mal angeschlossen, welche sind es denn heute? Nehmen Sie uns mal so ein bisschen mit auf die Entwicklungsreise der Lösungen, Angebote, Maßnahmen.
Ja, vor 20 Jahren, als das so losging mit dem Audit Familiengerechte Hochschule, war das ja ein Thema, was an Hochschulen unüblich war. Es gab durchaus immer wieder bestimmte Bedarfe, die aber nie in irgendeiner Form strategisch, konzeptionell aufgegriffen wurden, sondern Einzelfalllösungen, ja, einfach nach Bedarf, wenn überhaupt. An der Uni Trier, wir hatten ja gestern schon drüber gesprochen, ist durch einen Kontakt mit der gemeinnützigen Hertie-Stiftung diese Idee entstanden, dass Audit Beruf und Familie, was es ja schon gab, wie Sie gerade ausgeführt haben, sozusagen umzuarbeiten oder weiterzuentwickeln, anzupassen auf die besonderen Bedarfe von Universitäten und Fachhochschulen, die ja eine ganz andere Struktur haben durch die Vielfalt der Zielgruppen und die ganz unterschiedlichen Bedingungen. Mhm. Studierende haben völlig andere Bedingungen als Bedienstete in der Wissenschaft oder Forschende, wiederum ganz andere Rahmenbedingungen als Verwaltungsbedienstete. Also das ist einfach völlig anders und deswegen ist diese Idee entstanden. Und es gab dann ein Drittmittelprojekt, in dem ich mitgearbeitet habe mit einer Kollegin. Und wir haben dann eben dieses Audit entwickelt im engen Kontakt immer mit der Beruf und Familie und der gemeinnützigen Hertie-Stiftung und natürlich auch den Projektleitungen. Das war damals das Fach BWL und das damalige Frauenbüro. Also schon da war auch, sagen wir mal, Vielfalt angelegt.
Ja.
Ja, die Uni Trier hat sich dann im Rahmen der Pilotphase als erstes der Auditierung gestellt, also völliges Neuland, große Offenheit, sonst wäre das Projekt auch nicht an der Uni Trier gelandet. Dennoch war es natürlich gerade so in dieser ersten Auditierung ein Hauptthema oder ein wichtiges Thema, die Diskussion, ist es überhaupt Aufgabe einer Universität, sich um die Vereinbarkeitsbedarfe ihrer Mitglieder zu kümmern. Das ja, war einfach immer Teil der Diskussion. Gehört das zu unserem Kerngeschäft und in welcher Form macht es Sinn und warum? Also das war
Neuland, ne? Also das muss man
Neuland.
einfach so sagen, ja.
Das kann man nicht anders sagen. Also ich erinnere mich wirklich an sehr lebhafte Diskussionen, die ja in einer sogenannten repräsentativen Projektgruppe geführt wurden. Das heißt, da saßen dann Menschen aus wirklich möglichst allen Bereichen der Uni an einem Tisch. Auch das ist eine seltene Konstellation. Ja, spannend. Neben dieser Diskussion, wo es also wirklich darum ging, es klarzumachen, wir wollen das strategisch verankern und deswegen lassen wir uns auditieren und entwickeln wir dieses Audit, ging es natürlich da auch um ganz konkrete Maßnahmen schon für unterschiedliche Zielgruppen. Zum Teil Maßnahmen, die schon sozusagen in der Luft hingen. Also für Bedienstete ging es zum Beispiel um Arbeitszeitgestaltung, Gleitzeit. Gab es damals nicht, hat eine größere Freiheit oder größere Flexibilität versprochen. Das war ein Prozess, der schon am Laufen war. Der wurde beschleunigt durch dieses Audit. Und das Thema Familie wurde verankert in der Dienstvereinbarung, die dann irgendwann in Umsetzung der Zielvereinbarung entstanden ist. Telearbeit zum ersten Mal genauso. Ja, Entwicklungen, die gesellschaftlich irgendwie unterwegs waren, wurden dann aufgegriffen, beschleunigt, so das Audit als Motor irgendwie und das Thema Vereinbarkeit, Familienaufgaben da verankert. Bei den Studierenden ging es zum Beispiel um Prüfungsordnungen. Also ich glaube, im Hochschulrahmengesetz gab es Aussagen dazu, also irgendwie die Bedarfe der studierenden Eltern sollen irgendwie berücksichtigt werden, aber in den Prüfungsordnungen stand dazu noch nichts. Das waren also so ganz so grundlegende Basisziele oder ja, Ziele, die erreicht wurden oder Maßnahmen, die umgesetzt wurden. Kinderbetreuung war immer ein Thema. Vor 20 Jahren gab es in Rheinland-Pfalz so gut wie keine Ganztagsangebote, so gut wie keine Angebote für Kinder unter 3 Jahren. Also das war einfach unglaublich schwierig tatsächlich. Im Rahmen dieses Projekts Audit bei uns wurde zum Beispiel ein Modell erprobt zu einer flexiblen Kinderbetreuung. Das hat sich dann später verändert, aber es war klar, dieses Thema ist wichtig. Es wurden erste Informationen bereitgestellt. Also das gab es ja gar nicht, außer so spezifische, vielleicht vom Frauenbüro für Mütter oder so. Aber es wurden hochschulweit Informationen bereitgestellt, das eben gezeigt hat, es geht nicht um so Einzelbedarfe, sondern es geht um etwas Hochschulweites. Auf der Seite der Studienberatung, der zentralen Studienberatung, gab es dann auf einmal eine Sparte, ein Angebot Studieren mit Kind, eben als Selbstverständlichkeit, nicht als irgendwie sowas Seltsames, Außergewöhnliches, sondern Ausdruck dessen, dass es eigentlich etwas Selbstverständliches sein sollte. Dann gab es Informationen auf der Homepage. Ja, es wurde sozusagen so eine Basis angelegt. Im Laufe der Jahre ist das fortgeführt worden. Also viele der ursprünglichen Ziele oder Maßnahmen sind, entweder waren sie umgesetzt oder sie sind sozusagen feinjustiert worden, haben sich weiterentwickelt, weil die Rahmenbedingungen sich verändert haben. Es gab dann irgendwann der Bologna-Prozess, also die Umsetzung des Bologna-Prozesses, Studiengänge haben sich verändert. Ja, dann musste nachjustiert worden. Aber es gab natürlich auch immer dadurch, dass das stärker ins Bewusstsein gerückt ist, das Thema Vereinbarkeit, gab es natürlich auch gerade dann in den Auditprozessen konkretere, spezifischere Fragestellungen, denen nachgegangen werden musste. Also zum Beispiel Mutterschutzgesetz, plötzlich gilt es auch für Studierende so richtig, oder das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das zwar auf der einen Seite eine Familienkomponente vorsieht, aber wie kann die denn umgesetzt werden? Wie geht eine Universität mit solchen Fragestellungen um? Also sehr konkret, sehr zielgruppenspezifisch. Und was immer wieder angemahnt wird oder was wir uns immer wieder vornehmen, beizubehalten oder zu vertiefen, weiterzuentwickeln, das ist tatsächlich die Kultur einer Universität. Und das ist so eine Sache, die kann man nicht verordnen. Eine Kultur muss man leben und die Durchdringung einer großen Uni mit wechselnder Belegschaft sozusagen ist da ein Feld, wo man nie nachlassen darf. Und das sind so Schwerpunkte, die sich im Laufe der Zeit herausentwickelt haben.
Und eben auch eine Mammutaufgabe, ja, ist eben die Kultur, ne? Also das sind ja genau die Fragen der Kommunikation, Informationen, die fortlaufen. Natürlich auch von Führungsstilen, Personalentwicklung und alles, was da in den kulturellen Bereich hineinfließt.
Genau.
Nun hängen ja, oder hängt ja Vereinbarkeit an sich und eine familiengerechte Ausrichtung nicht so im luftleeren Raum, ne? Es braucht ja eine Stelle zumindest, wo das Ganze koordiniert wird. So, und jetzt kommt ja das Familienbüro da halt ins Spiel. Und das ist bei Ihnen, Frau Dr. Rana, auch aus Ihrer Funktion heraus die zentrale Anlaufstelle eben für Fragen und Anregungen rund um das Thema Vereinbarkeit von Studium, wissenschaftlicher Qualifizierung, Beruf und Familie an der Universität Trier. Was sind denn jetzt Ihre Hauptaufgaben bei Ihrer Arbeit im Familienbüro?
Also erstmal tatsächlich das, was Sie sagten, das Wichtige am Familienbüro aus meiner Sicht ist, dass da eine Stelle ist, die ganz klar Ansprechstelle ist, die also einen Überblick sozusagen hat. Also es gibt ja viele Stellen an einer Uni, die zu ausgewählten Teilbereichen, die was mit Familie zu tun haben, beraten oder auch, wo es in ihrem Aufgabenbereich ist, aber da gibt es eben für die Bediensteten die Personalabteilung, für die Studierenden das Studierendensekretariat und alles Mögliche dazwischen. Aber das Familienbüro ist eben die Anlaufstelle tatsächlich für alle an der Uni und macht dadurch Familie und dieses Thema Vereinbarkeit sichtbar. Das finde ich persönlich unglaublich wichtig, dass es klar ist, da gibt es eine Stelle, da kann ich hingehen. Und ja, dieses Hingehen im Sinne von Beratung zum Beispiel suchen, das tun dann eben auch alle aus der Uni. Also kommen nicht alle gleichzeitig, aber alle verschiedenen ja, Bereiche. Es kommen Studierende, die Eltern sind, es kommen Studierende, die Eltern werden. Ich sage Eltern, es kommen nämlich Studentinnen und Studenten. Also es ist auch diese. In den Frauenbüro, so hieß das ja früher, da ist der Zugang nicht so einfach, aber ein Familienbüro ist etwas Offenes. Also das finde ich persönlich sehr wichtig, dass es wirklich eine Einladung an alle ist. Natürlich wird das Thema hier auch weiter bearbeitet. Das heißt, ich begleite das Audit. Ich bin übrigens nicht die Projektleitung, sondern die Projektleitung ist bei der Kanzlerin angesiedelt, weil es uns wichtig war, dass das auf Leitungsebene angesiedelt sein soll. Aber das ist natürlich ein enger Austausch. Es werden hier neue Ideen, wenn es denn welche gibt, konzipiert und umgesetzt. Also alles, was im Audit passiert, geht erstmal über meinen Schreibtisch. Natürlich kann ich nicht alles umsetzen, sondern ich bin auch auf Gremienzusammenarbeit und Entscheidungswege angewiesen. Aber man kann daran erinnern, ach, das stand doch in der Zielvereinbarung, wollen wir nicht mal. Eine Aufgabe ist natürlich auch Informationen bereitstellen. Wir haben das sogenannte Familienportal, das wirklich sehr umfangreich informiert über alles, was uns so betreffen könnte. Auch vom Familienbüro gehen auch Angebote aus. Also ich biete Führungskräftetrainings an unter diesem Fokus Familienbewusst führen oder im Mentoring Wissenschaft oder wissenschaftliche Karriere und Familie ist das möglich. Also ich so in viele Richtungen. Ja, das ist
Genau.
so.
Und dieser Titel oder die Bezeichnung Familienbüro ist ja, also es geht ja über die Familienthemen hinaus, ne, über die klassischen, über die engeren, ne? Also sie kümmern sich ja auch um Themen für ja, Interessensgruppen, die vielleicht keine familiären Aufgaben im engeren Sinne haben, oder? Um das nochmal zu verdeutlichen, auch wir haben ja gestern über den Familienbegriff, über diese extreme Weite, die der ja bei Ihnen hat, gesprochen. Und spiegelt der sich dann auch in dem Titel des Familienbüros und Ihren Aufgaben?
Also meine Sicht ist es, dass eben es eigentlich niemanden gibt, der mit diesem geben sollte,
Mhm.
der meint, mit diesem Thema Familie nichts zu tun zu haben. Also wenn man so auf den ersten Blick über Familie redet, dann haben die meisten Leute doch immer noch dieses Vater-Mutter-Kind. Kindbild. Aber es geht ja darüber hinaus. Also Familie ist ja einfach mehr. Wir haben das bei uns so definiert, auf Langfristigkeit angelegte soziale Verantwortung, sowas in der
Hm,
Art.
genau.
Das wird jeden irgendwann betreffen. Das heißt, sowohl als Betroffene kommt es irgendwann, aber auch in der Zusammenarbeit. Also wenn Kollegen, Kolleginnen oder Studierende Familienarbeit leisten, wenn ich sie unterstützen möchte. Also da kommen durchaus auch Anfragen im Familienbüro an. Und mir ist es tatsächlich wichtig, das immer klar zu haben, dass es ja einfach Familie trifft jeden irgendwann. Das ist so ein Slogan von uns. Und auch Familie geht jeden an der Universität, in der Gesellschaft auch. Aber wir sind nun mal hier in der Universität und da möchte ich immer wieder den Blick darauf lenken, dass es einfach jeden angeht. Und deswegen sind die Angebote nicht, sollen nicht sein, so irgendwie ein Bonbon für kleine ausgewählte Gruppen, sondern sie sollen tatsächlich Teil der Universität sein. Nicht zuletzt, weil es natürlich auch einen Gewinn bringt für die Universität, sollte man schon auch mal laut sagen, weil wir eben die besten Menschen an unserer Universität für die Uni gewinnen und an der Uni halten wollen, von den Studierenden bis zu den Professoren und Professorinnen. Und dafür ist es wichtig, auch so ein Angebot zu haben. Ja,
Genau.
das ist die Aufgabe des Familien,
Ja.
auch des Familienbüros, das immer im Blick zu behalten.
Das macht es auch nochmal klarer, also was Sie auch für eine Philosophie von und Verständnis von Familie eben auch in der praktischen Umsetzung verfolgen und so. Das ist mir da auch nochmal ganz wichtig, das noch nochmal zu verdeutlichen. Wir gucken jetzt mal oder hören mal hinein, was so ja die einzelnen Interessensgruppen, Zielgruppen auch angeht an der Universität. Und da sprechen wir mal als erstes mit Frau Pompalla, Frau Adele Pompalla, Studierende an der Universität Trier. Sie sind Mutter und da haben wir dann gleich das Thema der Erfahrung für studierende Eltern. Stellen Sie sich gerne nochmal vor, wenn Sie mögen, und geben Sie uns doch mal so ein bisschen Einblick in Ihre Erfahrung eben mit den größten Herausforderungen, die studierende Eltern haben. Das vielleicht mal im ersten Schritt.
Ja, genau. Also mein Name ist Adele Pompalla. Ich bin Mama von zwei Kindern. Meine Große wird jetzt im März 4. Meine Kleine ist jetzt im Dezember 2 geworden. Und im Grunde genommen ist es als Mutter, als studierende Mutter, muss man sagen, schon eine große Herausforderung, im Prinzip beide Seiten unter einen Hut zu bekommen, sage ich jetzt mal. Also genügend Zeit für das Studium und für die Kinder aufzubringen, was manchmal halt auch nicht leicht ist. Genau, also das sind jetzt, sage ich jetzt mal, die größten Herausforderungen,
Ja,
die
ne?
einem vorstehen als
Der,
Mutter.
die, Die klassische Frage, Zeit für Studium, Zeit für, ne, Beruf, das haben wir dann auf der anderen Seite und eben Zeit für Familie. Also wir haben ja nur ein bestimmtes Kontingent zur Verfügung. So, und genau da kommt ja die Vereinbarkeitsfrage eben ins Spiel. Da ist eben die Kinderbetreuung, Angebote dafür, hier sind ja ein wichtiger Schlüssel für eine gute Vereinbarkeit. Sie engagieren sich dahingehend auch, nämlich im sogenannten Flohzirkus an der Universität Trier. Das ist ein ganz besonderes Betreuungsangebot. Was steckt denn genau dahinter?
Ja, also dazu würde ich gerne erstmal sagen, dass ich seit, ich sage jetzt mal, Corona-Beginn in den Flohzirkus eingestiegen bin, um das Angebot zu nutzen. Dann kam leider Gottes Corona und ich konnte es nicht nutzen. Bin dann allerdings direktement irgendwie in die Vorsitzende Rolle geschlüpft, sage ich mal. Also ziemlich spannend. Der Flohzirkus ist eine sehr, sehr schöne Möglichkeit für studierende Eltern oder auch für generell Leute, die rund um die Uni vertreten sind, sage ich jetzt mal. Der Flohzirkus bietet im Prinzip eine flexible Betreuung für Kinder im Zeitraum von 8 bis 20 Uhr an, weil wir Studierenden ja stellenweise auch bis 8 Uhr Vorlesungen oder Seminare oder sowas haben. Zudem ist es halt eben auch so, dass wir die Möglichkeit für eine Wochenendbetreuung haben. Das heißt, wenn wir Blockseminare mal samstags haben oder sowas, besteht da auch die Möglichkeit, was jetzt zum Beispiel ein normaler Kindergarten gar nicht bieten kann, weil die samstags gar nicht aufhaben. Und es ist halt so, durch wir Studierende oder wir Mütter, Eltern, also Väter ja auch, betreuen unsere Kinder ja gegenseitig, was dazu halt eben auch total toll führt, dass wir ein total schönes Netzwerk aufbauen können, wo wir uns auch gegenseitig richtig gut austauschen können über jetzt Fragen bezüglich des Studiums oder Fragen bezüglich von Kindererziehung etc. Also es macht ein schönes Rundumpaket, würde
Ja,
ich sagen.
absolut. Also sie bieten dann quasi Regel- und Randzeitenbetreuung, also so Notfall. Fallbetreuung
Genau.
letztendlich auch, ne? Also das ist ja schon mal das Rundum-Paket an sich. Und dann der tolle Aspekt, den Sie ja genannt haben, eben der Vernetzung, der Hilfestellung, die eben auch nochmal aus dem Austausch dann eben herauskommen und so irgendwie. Schöne Sache, genau. Dann schauen wir jetzt mal ja, bei den Lehrenden rein. Und zwar sprechen wir hier mit Frau Professor Dr. Claudia Ritzi. Sie sind Professorin im Fach Politikwissenschaft. Wir haben es schon kurz angemerkt. In dieser Funktion tragen Sie als Führungskraft ja Verantwortung für Mitarbeitende, ebenso wie Sie es als Lehrende ja für Ihre Studierenden auch tun. Führen Sie familienbewusst und wenn ja, was bedeutet das in Ihren Augen?
Ja, ich gebe mir zumindest Mühe, sagen wir mal so, familienbewusst zu führen. Ich glaube, dazu gehören vielleicht auch die kleineren Dinge und nehmen da auch relativ viel Raum ein. Also was ich zum Beispiel immer im Team versuche, ist, dass ich Veranstaltungen, Meetings und Ähnliches nicht in den Nachmittag lege. Ja, weil dann, wenn eben die Kitas und Kindergärten und sowas zu sind, die Ganztagsschulen enden. Das ist so eine kleine Bewegung, aber ich glaube, die ist sehr hilfreich für Eltern. Ich versuche das Thema Familienvereinbarkeit auch immer anzusprechen in Betreuungsgesprächen mit Studierenden und auch in Personalgesprächen. Auch das ist sowas, was eher niedrigschwellig ist. Gerade bei den Studierenden weiß ich ja immer gar nicht unbedingt, wie so der familiäre Hintergrund da auch ist. Ich versuche einfach eine Offenheit auszustrahlen und manchmal werde ich auch, es gibt relativ wenig Professorinnen ja nach wie vor, insbesondere auch im Fach Politikwissenschaft. Und dann gibt es schon manchmal auch gezielte Nachfragen, wie kann ich das eigentlich machen oder was wäre, wenn? Und da versuche ich einfach auszustrahlen, dass ich offen bin. Was ich generell feststelle, was sehr wichtig ist, ist, dass man auch in der Lage ist, Informationen zu geben. Weil obwohl, wir haben es ja gerade schon gehört, es doch relativ viele Informationsangebote gibt, ist es doch so, dass es oft ein weiter Weg ist von der Information an die einzelnen Personen heran. Und gerade mit Blick auf diese Aspekte des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, Frau Rahner hat gerade schon angesprochen, da gibt es eine familienpolitische Komponente, die ist nicht allen bekannt, die ist aber übrigens auch nicht besonders stark ausgestaltet.
Aber indem man das kennt und das dann adressieren kann, kann man, glaube ich, doch nochmal Unterstützung dabei geben, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch ihre Rechte kennen, die Möglichkeiten kennen. Und das gilt dann für Studierende in ähnlicher Art und Weise. Also so dieser Überblick über die Rechtsgrundlage, über Elternzeiten, verschiedene Varianten, was sich ja auch geändert hat, des Elterngeldes und sowas. Das ist schon ein ziemlicher Dschungel.
Ja.
Ich stelle selber fest, es ist gar nicht so einfach, da immer up to date zu bleiben. Und der letzte Punkt, der mir sehr wichtig ist, auch das ist was gar nicht so einfach ist an der Uni, ist, dass wir versuchen, Familien- und Pflegezeiten wirklich in allen Einstellungsverfahren, ne, seien das Verwaltungspositionen, Mitarbeiterinnenpositionen oder eben auch Professuren, dass wir versuchen, das in den jeweiligen Verfahren auch immer mit einzubringen. Aber das ist deswegen nicht einfach, weil es hier kein klares Strickmuster gibt, keine klaren Regelungen. Also das müssen die jeweiligen Kommissionen zum Teil auch selber aushandeln. Da muss man drüber reden. Und das ist auch nicht immer bei allen gleichermaßen beliebt. Aber es ist mir ein großes Anliegen, dass wir darauf eingehen und versuchen, hier wirklich auch gerecht zu agieren und Lebensleistungen gerecht zu bewerten.
Sie haben gerade auch, und das finde ich einen sehr wichtigen Punkt, eben auch gesagt, also Sie müssen auch ja aussagefähig sein an auch ansprechenden PartnerInnen eben für Studierende oder auch als Vorgesetzte. Und das ist ja eben auch eine Kulturfrage, ne? Also wenn die Führungskräfte, die Lehrenden in dem Fall auch fähig sind, die Angebote oder das zumindest, dass es Angebote gibt, ihnen zu transportieren, ist das ja erstens mal auch eine Entlastung des Familienbüros ein Stück weit, aber vor allen Dingen ist es ein ganz wichtiges Zeichen dahingehend, dass das eben getragen wird. Auch
ich glaube, meistens belaste ich das Familienbüro mehr damit. Ja, das ist vielleicht auch Sinn der Sache. Es ist wirklich so dieses Miteinander.
Ja, oder?
Ich verweise darauf, dass es das Familienbüro gibt oder ich mache mich auch mal schlau beim Familienbüro. Diese Austauschprozesse einfach.
Sehr gut.
Die sind so ein bisschen Arbeit, aber das gehört dann dazu.
Ja, genau. Ja, jetzt sind Sie ja nicht nur in der Funktion, dass Sie quasi an andere unterstützen möchten auch letztendlich bei ihrer Vereinbarkeit, sondern sie selbst vereinbaren ja auch, ne, Beruf und Familie. Frau Dr. Rana hat es gerade gesagt, es trifft ja irgendwie alle irgendwann. Und können Sie uns mal so keinen kleinen Einblick geben, wo trifft Sie denn selbst persönlich das Vereinbarkeitsthema?
Naja, ich habe zwei Kinder, das kann ich ja ganz offen sagen. Eines ist in der Grundschule und eins ist im Kindergarten. Als ich nach Trier gekommen bin, waren die entsprechend noch ein bisschen kleiner. Da war es gar nicht so einfach, Plätze in irgendwelchen Kitas oder Kindergärten zu bekommen. Ne? Also das ist zum Beispiel das, was ganz, ganz wichtig ist, auch an den Angeboten in Trier, diese Belegplätze zu haben. Das ist Gold wert, weil ich hätte sonst nicht nach Trier kommen können und hier die Stelle antreten können. Bei allen anderen Kitas, die ich versucht habe, abzutelefonieren oder sowas, ad hoc und dann noch mit zwei Kindern, da ist einfach nichts zu machen. Die sind alle voll. Also das ist immer wieder eine Frage, wo kann man die Kinder unterbekommen? Wie schafft man es, die Woche so zu organisieren, dass man da gut durchkommt? Generell ist es natürlich so, dass die wissenschaftliche Laufbahn ein relativ hohes Maß an Flexibilität verlangt. Und das ist, was eben auch Nachwuchsmitarbeiterinnen oder Nachwuchskräfte immer wieder berichten. Und das ist auch so. Also wir haben ja einen Beruf, das macht ihn ja auch so schön, aber bei uns ist keine Woche wie die andere. Es gibt nicht die feste Struktur, das ist schon über die Rahmen vorgegeben. Es gibt Semesterphasen und es gibt vorlesungsfreie Phasen. Wir gehen auf Tagungen, wir haben mal mehr, mal weniger Lehre. Es gibt Berufungskommissionen und andere Sitzungen, die stattfinden. Na, und das ist einerseits toll, andererseits führt es eben dazu, dass man diese Flexibilität immer wieder auffangen muss. Es hat auch was natürlich damit zu tun, dass wir typischerweise die Standorte wechseln im Laufe unseres Werdegangs und das erfordert auch Flexibilität. Wir können oft pendeln, wir ziehen aber auch oft einfach häufiger um, als das andere tun und das verlangt natürlich Familien mit Kindern auch immer etwas ab. Ja, also insofern, da gibt es durchaus Herausforderungen. Gleichzeitig ist mir auch immer wichtig, dass man das Augenmerk auch darauf richtet, wie viel Freiheit wir haben, sodass wir diese Flexibilität ein Stück weit auch bereitstellen können. Und mir ist immer ganz wichtig, dass man zeigt, es funktioniert auch, es kann funktionieren und es ist auch gar nicht nur schlimm. Im Gegenteil, ich genieße tatsächlich die Vereinbarkeit meines Berufes mit den Familienaufgaben sehr. Und empfinde das als eine unglaubliche Bereicherung, dass ich einerseits engagiert und Vollzeit arbeiten kann und andererseits trotzdem auch gut Zeit mit meinen Kindern verbringen kann, mich gut um die Kinder kümmern kann, kann denen, glaube ich, auch wirklich ein gutes Umfeld bieten kann. Und das ist etwas, was auch gar nicht so einfach in anderen Jobs ist. Also insofern, die Vereinbarkeit ist ja immer schwierig und manches an den Unis ist eine Herausforderung. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz für sich ist auch eine Herausforderung. Das ist keine Frage. Aber es gibt eben auch die Stärken des Arbeitsplatzes Unis, Uni. Und deswegen versuche ich auch immer Mut zu machen, weil das ist vielleicht das, was man neben Flexibilität auch braucht. Es ist ein bisschen auch eine Risikokarriere auf dem Weg zur Professur immer. Und Risiken einzugehen erfordert ein bisschen Mut. Aber man kann den auch haben und man kann den auch gut begründet haben. Und es kann wirklich auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit alles klappen.
Das ist doch mal eine super Aussage. Mal hören, wie Herr Dr. Erik Burkhardt das denn findet. Sie sind Historiker, arbeiten derzeit in einem Forschungsprojekt und an Ihrer Habilitation und sind Vater von zwei Kindern, also the whole package. Genau. Welches sind denn aus Ihrer Sicht die besonderen, ja, hochschulspezifischen, dann auch Herausforderungen, die es beim Vereinbaren von wissenschaftlicher Karriere und Familienarbeit zu meistern gilt?
Ja, also ein Großteil davon hat Frau Ritze ja schon angesprochen. Die Mobilität ist sicherlich eine große Herausforderung, aber eben halt auch das, was mich als noch Habilitierenden trifft und Frau Ritze eben nicht mehr trifft, die Unplanbarkeit des Karriereverlaufs. Also die Tatsache, dass man eben nicht weiß, ob man nach der befristeten Anstellung noch eine weitere Anstellung bekommt, ob irgendwann die unbefristete Stellung auf einen wartet, ob man quasi den Run zur Professur erfolgreich besteht. Und ja, eben diese alle Faktoren eigentlich, die Befristung, die Unplanbarkeit und die Mobilität, die auch gefordert ist letzten Endes, das sind ja eigentlich alles die Faktoren, die das Gegenteil darstellen von dem, was man sich eigentlich für eine Familiengründung wünscht. Da wünscht man sich ja eigentlich Stabilität der Arbeitsverhältnisse, Stabilität des örtlichen Bezugs, einfach, dass die Kinder gut aufgehoben sind. Wir haben gerade auch einen Umzug hinter uns als Familie, sind aus Trier weggezogen. Bedingt durch die Möglichkeit des eigenen Forschungsprojekts und der Freiheit, die eben von der Lehre damit einhergeht. Also da auch wieder das, was Fritzi angesprochen hat, die Freiheiten und die Selbstbestimmtheit ist sicherlich ein großer Faktor. Aber eben halt auch, bis dann wieder am neuen Wohnort alles so eingerichtet war, bis die Kinderbetreuung organisiert war, war das Ganze auch ein großer Kraftakt. Ja. Und ich glaube, das sind so die zwei Faktoren, die sich gegenüberstehen. Auf der einen Seite Freiheit, auf der anderen Seite eben halt auch ja, eine sehr große Unsicherheit, die eben halt dann nochmal anders trifft, weil die Frage einer dauerhaften Beschäftigung an der Universität sich erst sehr spät im eigenen Lebenslauf klärt. Diese Wasserscheide, ob man es jetzt schafft oder nicht, auf eine Professur zu bekommen, stellt sich für Postdocs nochmal ganz anders, zumal eben es sehr wenige befristete, unbefristete Stellen im Mittelbau oder einfach nur in der Lehre gibt, wo man sagen könnte, ich verzichte auf die große Karriere in Anführungszeichen und nehme den sicheren Hafen. Es gibt halt eben nur do or die. Ja? Also es gibt eben nur bis zur Professur und dann 100% oder eben nicht. Das ist so ein bisschen, das sehe ich persönlich als große, ja, als große Herausforderung, weil ich mich persönlich auch gerne gegen, also nicht gegen eine Professur, natürlich würde ich gerne wie Frau Ritz hier auf einer Professur sitzen, das fände ich super, aber ich hätte auch nichts dagegen gehabt zu sagen, ich nehme eine dauerhaft unbefristete Anstellung im Mittelbau, unterrichte, kann weiterhin Forschung und Lehre miteinander vereinbaren, aber muss nicht diesen großen Sprung schaffen. Das wäre mir recht gewesen. Das Problem ist natürlich auch, dass das Wissenschaftszeitvertragsgesetz die ganze Situation sehr, sehr problematisch macht aus meiner Perspektive. Also das ist sicherlich ein Faktor, der, wo die Unis auch selber noch was nachsteuern können. Da kommen wir vielleicht später noch dazu. Gleichzeitig gibt es für uns aber noch das Problem, für meine Generation, sage ich jetzt mal, dass wir in der Umstrukturierung der Berufungspraxis stecken. Also es werden immer mehr Stellen eben nicht als für habilitierte, ausgeschriebene W2- oder W3-Professuren neu ausgeschrieben, sondern es gibt eben zahlreiche Junior-Professuren, W1-Professuren, was ich eigentlich, sofern die Tenure-Track hätten, eine positive Entwicklung finde, weil dann genau diese Wasserscheide einer Festanstellung oder einer sehr, sehr wahrscheinlichen Festanstellung früher kommt und man sich früher quasi ganz der Wissenschaft verschreiben könnte. Aber für mich hat das nochmal die problematische Situation, dass wenn ich mich jetzt habilitiere, oder ich bin sowieso schon inzwischen zu alt, trotz zwei Kinder, die berücksichtigt werden könnten, aber dass dann eben halt diese Professuren nicht mehr zur Verfügung stehen und der Pool einfach kleiner wird für die Habilitierten. Und das ist einfach so eine gewisse, ja, Verschärfung der Situation für alle die, die noch auf dem alten Karrierepfad sozusagen sind oder die halt auch wie ich in einem Fach tätig sind, das eigentlich noch die Habilitation fordert.
Was sind denn eben angesichts dieser Herausforderungen Ihrer Einschätzung nach ja so zentrale Stellschrauben, um die Rahmenbedingungen eben der Vereinbarkeit von Wissenschaft und Familie noch familiengerechter auszugestalten, und sei es jetzt mit Blick auf gesellschaftliche Faktoren, politisch oder eben das, was die Hochschule an sich aus sich heraus tun kann?
Da sind einige, also politisch würde ich sagen, ganz klar, wir hatten die Ich bin Hanna-Bewegung und da hat sich gezeigt, also da bin ich noch sehr, sehr privilegiert quasi beschäftigt gewesen die ganze Zeit. Da gibt es viele Karrierewege, die wesentlich prekärer verlaufen sind und die absolut familienunfreundlich sind dadurch. Da sehe ich ganz großen Bedarf einer Veränderung, sei es in der Novellierung oder sei es in der Abschaffung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Ich glaube, dieses Gesetz hat nichts Positives gebracht, ehrlich gesagt. Da ist eindeutig Nachholbedarf in der politischen Weichenstellung letzten Endes. Ich würde mir mit Blick auf die Gesellschaft und die universitäre Kultur wünschen, dass das umgesetzt wird, was Frau Ritzi bereits angesprochen hat, dass eine andere Kultur der Bewertung von Leistungen sich etabliert, dass den Lebensleistungen letzten Endes gewertschätzt wird, wo ich den Eindruck habe, ich meine, mein Eindruck ist noch begrenzt, ich bin noch nur Postdoc, aber mein Eindruck ist der, dass da sehr stark eben Drittmittel eine Rolle spielen und dass auf der anderen Seite eben Familienzeiten, Familienarbeit und auch ein großes Engagement in der Lehre eher weniger wertgeschätzt wird als eben eine große Anzahl von High-Ranking-Publikationen und eingeworbenen Drittmitteln. Also da könnte man sich auch überlegen, wo man hier als Gesellschaft nachsteuern kann, um einfach da die familiengerechte Komponente stärker zu machen. Das wäre einfach insofern, also was ich mir auch wünschen würde, wäre einfach, dass generell eine Wertschätzung für sämtliche Universitätsangehörige aller Statusgruppen sich etabliert, die ja alle dazu beitragen, dass diese Universität als Gesamtinstitution funktioniert und dass hier junge Menschen zu mündigen und kritisch denkenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ausgebildet werden. Und da fehlt für mich so ein bisschen die Wertschätzung auf allen Ebenen und eben halt nur diese starke Fokussierung auf die, die halt dauerhaft an der Universität beschäftigt sind. Ich fände es dementsprechend schön, wenn Karrierewege so gestaltet werden können, dass junge Menschen, in Anführungszeichen jung, eben nicht trotz ihrer Liebe zur Wissenschaft den Sprung in die Forschung wagen, sondern dass sie eben halt beides vereinbaren können.
Frau Gitti Hatef-Rossa, Sie sind Promovendin im Fach Medienwissenschaft und Referentin für lebenslanges Lernen im Rahmen des Campus der Generationen an der Universität Trier. Und, nee, but last but not least, Mutter zweier Kinder. Was bedeutet denn für Sie persönlich Vereinbarkeit und wie schätzen Sie den Stellenwert dieses Themas innerhalb der Gesellschaft ein?
Ja, hallo, das ist natürlich das zweite vor allen Dingen, eine sehr große
Komplex.
Frage. Ich würde gerne kurz anknüpfen an Herrn Burkhardt, nämlich diese Unsicherheit. Ich bin sozusagen nach Trier geraten, weil mein Mann eben diesen großen Sprung geschafft hat auf eine Professur. Und ich bin seit über 20 Jahren selbstständige Journalistin und arbeite für verschiedene Juries, also Grimme-Preis, International Emmy Awards in New York. Und dann komme ich nach Trier. Und hier ist nun natürlich eine medienlandschaftliche Diaspora. Also hier ist einfach nichts los. Was soll ich tun? Und da fragte mein Mann damals nach Dual Career. Und da würde ich sagen, hat die Universität Trier noch extrem viel Luft nach oben. Mir wurde dann angeboten, in der Medienwissenschaft zumindest das, ein paar Kurse zu übernehmen. Das hat auch wunderbar geklappt. Das war toll. Ich habe auch meinen Doktorvater in diesem Rahmen oder meinen Betreuer kennengelernt. Und habe mich dann nochmal für Wissenschaft entschieden, weil etwas in mir ganz dringend auch noch brannte in diese Richtung. Ich bin nämlich nicht nur Mutter, also mein Mann und ich sind nicht nur Eltern, sondern pflegende Personen. Unsere Tochter, die Ältere, lebt mit einer gravierenden Lernbehinderung und einer chronischen Krankheit, um das mal einzustufen. Das ist Pflegegrad 5, das ist die höchste Stufe, die es gibt. Und das macht natürlich gerade die Familien, die Erwartungen und die Hoffnungen an Familienfreundlichkeit noch mal ein bisschen größer. Denn hier, wenn man hierher zieht, genau wie Frau Ritzi wahrscheinlich auch, und dann hat man eben hier nicht das Dorf, mit dem man sprichwörtlich die Familie, die Kinder großziehen soll. Und die Uni möchte ja von einem Arbeitskraft. Also von gewisser Weise denke ich dann, dann ist auch die Universität in so einer Art Bringschuld zu sagen, wir ermöglichen auch flexibel, dass sie arbeiten können oder studieren. Und das fing richtig gut an, jetzt mal abgesehen von dem Dual Career, es fing richtig gut an, weil unser Sohn sofort einen Belegplatz im Kindergarten bekommen hat. Also das Ähnliche, was Fabrizia auch sagte, das ist ganz großartig, dann sofort einen Platz zu bekommen, damit man schon mal eine Sorge los ist, wer ist untergebracht. Die Förderschulen in Rheinland-Pfalz sind ein großes Problem, weil Rheinland-Pfalz und Saarland die einzigen Bundesländer sind, in denen an den Förderschulen eben nicht ausgebildete Lehrkräfte, sondern ErzieherInnen arbeiten. Und das zeigt sich in der Qualität des Unterrichts. Aber das ist ein weites Feld. Dafür kann die Uni ja nichts. Und dann ist mir aufgefallen, was bedeutet für mich Vereinbarkeit? Da hätte ich gerne auf der Startseite der Universität Trier und nicht nur unter wichtige Anlaufstellen, wenn ich zweimal runterklicke, gefunden, was ich dann irgendwann doch gefunden habe. Nämlich dieses wunderbare Angebot mit diesen wunderbaren Frauen, die da arbeiten, die mich sowohl in der Gleichstellung, im Mentoring, in der Anregung, mich doch zu bewerben für das Mary Somerville Projekt. Wir haben auch noch ad hoc. Es gibt so einen bunten Blumenstrauß von Dingen, die man bekommen kann, die aber tatsächlich nicht so einfach zu finden sind. Aber wenn man sie dann gefunden hat, dann ist es richtig klasse. Zum Beispiel promovieren mit Kind. Gerade durch die Pandemie habe ich als Promovendin einen ganz neuen Erfahrungshorizont bekommen, nämlich 18 Monate Kind zu Hause.
Ja.
Ich weiß nicht, wie man mit Pflegegrad 5, also das war wirklich eine Herausforderung. Und dann ging auch kein Ad-hoc mehr, da ging gar nichts mehr, weil man ist ja auch aufgrund der pandemischen Lage halt nicht möglich war, Dinge zu machen. Aber danach gab es jetzt für mich Promovieren mit Kind und ich habe eine Hilfskraft, die 4 Stunden in der Woche mir bei der Datenkodierung hilft. Ich würde dieses Jahr nicht fertig werden, wenn es das nicht gäbe. Und da ich eben aus der Selbstständigkeit komme, in der man null Unterstützung hat, ist natürlich das, was ich hier bekomme, ganz, ganz toll. Und auf der anderen Seite bin ich ja nun auch wegen der pragmatischen Entscheidung, mich auf eine unbefristete Stelle eben auf der anderen Seite zu bewerben, nämlich im nichtwissenschaftlichen Bereich, sehe ich eben auch die andere Seite. Ich hätte große Sorge, dass dann dort mit Zeit, mit Chipkarte und so weiter diese Freiheit, von der Frau Ritzi auch sprach, dann aufhört, wie ich forsche, wann ich forsche, wie ich lehre. Aber dem ist überhaupt nicht so. Also auf der nicht wissenschaftlichen Seite wurde mir da größtes Verständnis entgegengebracht. Telearbeit war überhaupt kein Problem. Das ging ganz schnell. Und ich erfahre da große Wertschätzung und eben auch irgendwie so ein Stück Anerkennung von meiner Lebensleistung, die ich da noch so nebenher vollbringe. Und das hat eben was mit Haltung und Atmosphäre zu tun. Und das erlebe ich sozusagen auf der anderen Seite. Als etwas einfacher fast als an der wissenschaftlichen Seite, wo gerne mal ein Termin abends war oder Termine in den Ferien lagen. Ja, genau. Und gesellschaftlich haben wir noch gefragt.
Ne? Ja, stimmt, aber ja noch dieser Riesenkomplex.
Den Stellenwert in der Gesellschaft,
genau.
Also ich glaube, der Stellenwert ist schon hoch, aber es ist halt auch viel Lippenbekenntnis. Also es ist viel, was dann gesagt wird. Es ist wichtig, aber es ist eben wie auch auf unserer Webseite nicht auf Seite 1.
Also Luft nach oben, genau. Wir haben jetzt schon einiges gehört an Bedarfen, ne, aus den unterschiedlichen Blickwinkeln, auch an Lösungen, die es ja gibt. Was wird denn Frau Dr. Rana im Rahmen Ihres Beratungsangebots eben aus dem Familienbüro heraus alles an Sie herangetragen? Also können Sie uns mal ein paar Beispiele nehmen, selbstverständlich anonymisiert.
Ja, sozusagen alles, was wir gerade gehört haben, alles, was Familie und vereinbaren wollen, so mit sich bringt. Ganz viel im Kontext Kinder, also von, ja, ich studiere und bin schwanger und kann man überhaupt schwanger studieren und wenn ja, wie geht das und muss ich ein Urlaubssemester nehmen oder ja, so diese, ja, Basics auch da. Natürlich auch nicht nur Kinder, das sage ich mal gleich dazu, aber wir bleiben erstmal bei den Kindern. Kinderbetreuung wird immer wieder gefragt. Da ist ja auf der einen Seite natürlich steht da ein Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz, auf der anderen Seite steht aber, die Plätze sind immer noch nicht ausreichend. Also ich finde vielleicht einen Platz, aber der ist nicht wohnortnah. Also so, wenn ich auch kein Auto habe. Also das ist, ja, wie kann ich einen Betreuungsplatz finden? Zum Beispiel, da bin ich immer froh, dass es den Flohzirkus gibt. Das hat Frau Pompalla ja schon gesagt. Der ist nun mal was ganz Besonderes, eben dieses Konzept der gegenseitigen Betreuung. Das heißt, da werden ja immer die Betreuungsbedarfe und Zeiten quasi abgestimmt und ausgehandelt. Ja, das ist natürlich genial. Da gibt es einfach, das ist mitten auf dem Campus ein Raum und da weise ich immer gerne drauf hin, weil ich dieses Angebot als solches, also einfach, da gibt es Betreuung, da kann man Betreuung absprechen. Das ist das Tolle. Und das andere, auch wie Sie, Frau Pompalla, gesagt haben, eben diese Netzwerkbildung, weil man dann tatsächlich in diesem Betrieb Universität auf ein Netzwerk zurückgreifen kann. Man lernt sich kennen, man weiß, man steht nicht so alleine da. Also immer wenn ich die Frage nach, was mache ich mit meinem Kind bekomme, dann ist der Flohzirkus eben so eines der ersten Angebote, was ich gerne nenne. Aber Frau Rizzi hat ihre Erfahrungen als neu an der Uni Trier und in Trier. Das ist ja nicht nur der Arbeitgeber, das ist ja gerade bei den Berufungen sind das ja auch neue Regionen, neue Bundesländer, wo die Regelungen völlig anders sind, vielleicht als da, wo man herkam oder kommt. Also in Berlin gibt es sicherlich andere Betreuungsstrukturen als in Trier. Also das sind häufig Anfragen so im Rahmen eines Ortswechsels. Ich werde zum Winter- oder Sommersemester an die Uni Trier kommen und mein Kind und wie gehen wir damit um? Ja, da begebe ich mich mit den Personen auf die Suche nach einem Betreuungsplatz in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt. Die kennen mich schon. Also ja, das sind so ganz konkrete Fragen. Schwierig ist, was heißt schwierig? Ja, doch, schwierig ist vielleicht doch der richtige Ausdruck, sind die Bedarfe, wenn Menschen meistens plötzlich, egal wie gut man sich theoretisch darauf einstellt, mit einer Pflegesituation konfrontiert sind. Also manchmal ist es nur, dass meine Eltern brauchen ein bisschen mehr Unterstützung. Wie ist das eigentlich mit Reduzierung der Arbeitszeit oder Flexibilisierung? Das ist aber nur der erste Schritt, das ist nicht so belastend, aber die Pflegesituation, die vielleicht plötzlich ins Haus steht nach einem, ja, nach einem Schlaganfall oder sowas, was von jetzt auf nachher passiert. Ja, da sind die Leute unter Druck und belastet. Pflege ist was anderes als Kindererziehung. Bei der Pflege weiß man, dass es ein Abschnitt des Lebens ist, der sich wahrscheinlich nicht mehr deutlich positiv entwickeln wird. Bei den Kindern hat man die Hoffnung, dass es besser wird, wenn sie mal größer sind. Zumindest die Hoffnung. Aber ja, auch das sind dann natürlich Fragen, die hier aufschlagen. Nicht alles kann man selber bearbeiten. Also ich weiß viel, ich kenne Regelungen, aber natürlich gibt es auch da Unterstützung, auch vor Ort, wenn man dann an die Personalabteilung verweisen kann, die dann letztendlich die praktische Umsetzung von irgendwelchen Ideen machen, oder auch an Beratungs- oder Unterstützungsangebote in Trier, also außerhalb der Uni. Ich glaube, bei der Beratung ist es oft einfach wichtig, ein offenes Ohr und Zeit anzubieten. Also ich nehme mir, und das geht auch, das ist so, ich nehme mir Zeit für Beratungen. Wenn da nur eine Frage ist, die man beantworten kann, ja, aber Beratung ist mehr, also sich gemeinsam auf die Suche nach einer Lösung zu begeben, das ist eigentlich das Angebot. Also ich stehe nie da und sage, ich weiß, wie ihr es richtig macht, sondern dieses Angebot ist da, wir gucken gemeinsam, was kann wie gehen. Und das ist, ja, denke ich, schön, weil im Familienbüro die Zeit dafür angelegt ist. Das ist eben die Hauptaufgabe, das oder eine der Hauptaufgaben. Und das denke ich, ja, oder empfinde das so, dass das ein wichtiges Angebot ist. Und selbst wenn man manchmal keine Lösung, keine optimale Lösung findet, aber man, ja, schaut eben gemeinsam und ich hoffe und denke, dass sich mein Gegenüber dann eben auch tatsächlich wahrgenommen fühlt und auch ernst genommen fühlt.
Ja, ganz essentiell, ne, dass es durch das Familienbüro institutionalisiert
Ja.
ist, wirklich, ne? Also es gibt diese Anlaufstelle und da ist auch die Zeit für gegeben. Genau. Jetzt, wir haben schon in Richtung, geschaut, gibt es immer für alles, für alle Anliegen eine Lösung? Die Frage wird ja auch vor dem Hintergrund besonders interessant, dass wir im Zeitalter der Individualisierung leben und letztendlich jeder auch stärker, das nehmen wir in der Begleitung von Auditierungsprozessen sehr stark wahr, dass die Vereinbarkeitswünsche immer individueller auch werden, also passgenauer. Man fragt stärker passgenauer Lösungen nach. Wie gehen Sie damit um, mit diesen Wünschen nach sehr individuellen Lösungen? Und ja, gibt es dann immer eine Lösung?
Also es gibt immer eine Lösung, es gibt nicht immer die optimale Lösung. Also es gibt nicht immer, es gibt manchmal Kompromisslösungen. Also das ist wichtig, ja. Wir erleben natürlich auch ganz individuelle Anfragen, weil das Familienbild ja auch so individuell ist. Es
Ja,
gibt also wenig so ganz normale Standardlösungen, ne, die ja, gibt es manchmal, aber eben nicht immer. Und dann ist eben dieses eine, diese Überlegung, wir gucken gemeinsam, was könnte denn gehen. Und da sind natürlich immer die beiden Seiten. Das eine ist die Vereinbarkeit, also die Person, die um Rat sucht oder mit der man spricht, möchte natürlich ja, das Thema Familie. Gleichzeitig gibt es natürlich auch immer die Erwartung einer Universität, dass die Aufgaben erfüllt werden. Also die Studierenden sollen studieren und die Bediensteten sollen auch ihre Arbeit tun. Das muss ja immer in der Waage sein. Aber ja, man findet Wege, wo alle Beteiligten zufrieden vielleicht sein können. Ich denke, die Waage schlägt mal so und mal anders aus. Also in einem ganz akuten Fall Betreuungsbedarf, Krankheit, Mutter, dann ist vielleicht eine Lösung, dass jemand sich beurlauben lässt oder Urlaub nimmt oder so. Das ist natürlich, das ist mal davon abgesehen, dass es ein Recht ist, heißt das natürlich, es werden in dieser Zeit einer Sonderbeurlaubung zum Beispiel Arbeitsaufgaben nicht erfüllt oder andere müssen es ausbaden oder wie auch immer man das nennen möchte. Aber so ist das mit der Waage. In anderen Fällen, ich erlebe das ja selber oder habe das erlebt, ich habe auch Kinder großgezogen und gearbeitet oder promoviert oder so. Und dann gibt es aber eben auch Fälle, wo ich sage, also Kinder, da müssen wir heute mal irgendwie anders agieren. Mal schlägt die eine Seite der Waage hoch und mal die andere Seite. Da muss man irgendwie eine Balance über eine längere Zeit finden. Wir versuchen natürlich von Seiten der Uni für möglichst viele Bedarfe, die wir kennen, also so grundsätzlich, Angebote zu schaffen. Da sind ja ein paar schon angesprochen worden. Eben, wir haben das sogenannte Ad-hoc-Betreuungsangebot, also nicht Regel, sondern in besonderen Bedarfssituationen. Wir bieten Ferienbetreuung an. Wir haben Eltern-Kind-Arbeitszimmer. Wir haben ein Familienbüro. Wir haben noch so ein paar Projekte in der Pipeline. Trotzdem wird es immer Situationen geben, wo das nicht reicht. Und dann muss man eben, dafür sind wir da, einfach gucken, wie kommen wir klar sozusagen. Und was gibt es an Lösungen?
Genau. Dazu gehört ja auch dieses, was gibt es an Lösungen, auch so nach vorne zu schauen, also neue Projekte zu ersinnen, vielleicht auch andere zu justieren, ne, das Optimierungspotenzial zu nutzen. Sie haben es gerade angesprochen, es sind Projekte in der Pipe. An welchen aktuellen Projekten arbeiten Sie denn gerade und woran auch mit ganz großer Freude?
Ach ja, ich arbeite immer an so ein paar Sachen parallel. Das eine ist immer um diese Zeit unser Ferienbetreuungsangebot. Das ist ein ganz ein schönes Angebot. Wir haben da einen Kooperationspartner, einen Träger der Jugendhilfe, einen ganz tollen Kooperationspartner, der ist, mit dem arbeiten wir halt zusammen und haben da verschiedene Angebote. Zum Teil Belegplätze bei Veranstaltungen, die ohnehin durchgeführt werden, zum Teil Veranstaltungen, die nur für Uni-Kids sind, also so heißen die auch Uni-Kids im Sommer und in diesem Jahr auch zum ersten Mal im Herbst so ein Angebot. Das macht mir immer Spaß. Gleichzeitig ist es eine fürchterliche Herausforderung, weil wir das seit Jahren steigern, also auch das Geld, was die Uni dafür in die Hand nimmt und die Plätze, die Palais e.V., so heißt der Träger, uns anbietet oder uns anbieten kann. Es reicht nie aus. Das heißt, wir losen, seit einigen Jahren müssen wir losen und das ist immer bitter, wenn dann jemand rausgelost wird.
Ja.
Ich hasse das, aber das ist nun mal so. Das ist aber etwas, das ist planbar. Wir haben so ein paar Projekte, die umgesetzt werden. Also Flohzirkus zum Beispiel, da werden die Räumlichkeiten renoviert. Es hat klein angefangen und wird immer größer. Einfach, das ist so, wenn man irgendwo dran packt. Das ist schön, weil ich weiß, dass der Flohzirkus dann eben noch schönere Räumlichkeiten haben wird. Wir haben so ein Projekt Kinderkiste heißt das. Wir wollen in der Bibliothek Studierenden ermöglichen bzw. erleichtern, ihre Kinder auch mal mitzubringen, weil ich glaube, jede Eltern kennen die Situation, man muss irgendwas erledigen, zum Beispiel Bibliothek, die Betreuung fällt aus, irgendwas in der Planung funktioniert nicht und dann geht man schon mit Schweiß auf der Stirn, weil man denkt, oh Gott, und das Kind wird garantiert schreien. Ja, wir wollen in der Bibliothek oder wir sind dabei, in der Bibliothek eine fahrbare Kinderkiste auszustatten und die Möglichkeit wird dann geschaffen, dass man Arbeitsräume für mit Kind reservieren kann und dann kann man die Kinderkiste da mitnehmen und hat die Hoffnung, dass das Kind dann beschäftigt ist und man vielleicht zu Kleinigkeiten kommen kann, ein Buch raussuchen, ein bisschen sich besprechen mit Kommilitonen, Kommilitoninnen, das kann es unglaublich erleichtern. Uns ist die Botschaft auch wichtig, es hat noch nie einer verboten, dass ein Kind mit in die Bibliothek genommen wird, aber man fühlt sich ja nicht wohl sonst. Und die Botschaft soll sein, Eltern, ihr seid willkommen. Also es ist das Praktische, aber eben auch die Botschaft. Ja, und da bin ich dann bei dem, was mir eigentlich am allermeisten im Moment am Herzen liegt. Das ist zum einen, ja, wir haben einen Kodex entwickelt. Die Uni Trier Kodex zum Familienbewusstsein heißt der. Und es ist uns wichtig, dass dieser Kodex an der Uni mit Leben gefüllt wird und dass also den Kodex gibt, den kennt aber noch nicht so viele Leute, den sollen aber viele Leute kennenlernen. Und das wird im Rahmen des nächsten Reaudit-Prozesses, der steht im März schon an, sein. Da wird dieser Kodex durch den Präsidenten der Uni-Öffentlichkeit vorgestellt werden. Weil er nur was bringt, wenn er auch gelebt wird. Und an dieser Reauditierung / diesem Kodex, da arbeite ich eben im Moment auch. Und das ist ja schon ein bisschen was, Größeres.
Größeres und Besonderes, genau. Frau Harte-Frosser, Sie möchten gerne ergänzen.
Ja, ich möchte noch mal in Erinnerung rufen, dass in Deutschland seit März 2009 die UN-Behindertenrechtskonvention als Bundesgesetz gilt und dass im Kontext Willkommensein Inklusion noch ein großes Defizit ist, was ich hier erkenne. Mein Sohn war in der Ferienfreizeit und sagt, warum darf meine Schwester nicht mitmachen? Und Frau Rana hat sich da sehr eingesetzt, dass meine Tochter in der Pandemie mitmachen konnte. Da war der Betreuungsschlüssel ein anderer. Und sie konnte mitmachen. Das war die erste, soweit ich weiß, die erste inklusive Ferienbetreuung. Ja, und im Jahr drauf ging es nur mit einem ganz erheblichen finanziellen Einsatz meines IRTG-Arbeitgebers, der eine komplette 1-zu-1-Betreuung für den gesamten Zeitraum mitfinanziert hat. Und ich sitze dann da oben in meinem Büro und denke, oh mein Gott, 1200 Euro zusätzlich. Wer kann das? Also das war ein großes Glück, dass ich das machen konnte, aber es ist nicht fair, es ist nicht gerecht, es ist absolut nicht inklusiv.
Was würden Sie sich da wünschen, ganz konkret von der Universität?
Ich glaube, das liegt nicht nur an der Universität, da ist
Das
wirklich
ist, glaube ich,
unsere
wichtig,
gesamte
auch nochmal zu
Gesellschaft
sagen, ne?
gefragt. Inklusion ist keine Priorität. Wir schieben das schön weg, auch was Schule angeht. Wir denken da nicht weiter und wir denken vor allen Dingen nicht positiv. Also das, was das bringen kann, was das den Kindern bringt, wenn meine Tochter nicht einfach nur irgendwie dabei ist und irgendwie mitbetreut ist, wenn mir nicht gesagt wird, die muss gucken, wie sie mitmacht, ja, sondern wie, was das auch gesellschaftlich, gerade an der Universität, wo es immer um höher, schneller, weiter, schaffe ich den großen Sprung, was das auch einfach für den Menschen bringt, verschiedene Normvarianten von Fähigkeiten mit einzubeziehen, an Menschlichkeit, an auch an Bodenhaftung, ja, für jeden, auch an Dankbarkeit für Dinge, die funktionieren und an erstaunlichen neuen Dingen, die man entdecken kann, wenn man vermeintlich Schwache, ja, mit in seinem Leben hat. Raul Krauthausen sagt das so schön,
ja.
Jeder Nichtbehinderte hat das Recht darauf, mit Behinderten zusammen zu sein. Und die sind in unserer Gesellschaft, gerade auch durch die Werkstätten und so weiter, unsichtbar und wenig vorhanden.
Frau Dr. Rahner, Sie, Frau Harte-Frosser hat es gerade erwähnt, dass Sie sich da auch engagiert eingesetzt haben. Gibt es auch für Sie dann eben mit Blick auf so besondere Herausforderungen für bestimmte, für VertreterInnen an Ihrer Universität, dann auch so Herzensprojekte, also wie Sie sagen, Mensch, also das ist da muss einfach was getan werden und da fühlt man sich sozusagen dann wirklich ja, vom Herzen her berufen, was zu tun. Und wo setzen Sie da auch, wo müssen Sie für sich da gegebenenfalls dann auch Prioritäten setzen und sagen, da kann ich und da mich einbringen und da sind auch meine Grenzen?
Ja, also das war so ein Herzensprojekt, was wir da umgesetzt haben, diese beiden Male quasi. Ja, während der Pandemie, in einer Zeit, wo das ja sowieso schwierig war mit der Betreuung, dann auch für ein beeinträchtigtes Mädchen dieses Erlebnis, mit anderen Kindern zusammen zu sein und Teil einer Gruppe zu sein, die ihre Ferien genießen darf. Also sowas ganz, ja, ich will nicht sagen sowas ganz Einfaches, aber eigentlich was ganz selbstverständlich sein sollte. Und das war schon ein Herzensprojekt. Und das haben wir während der Pandemie leichter umsetzen können, weil die Gruppen insgesamt kleiner waren, der Betreuungsschlüssel von unserem Kooperationspartner eben gut gestemmt werden konnte. Danach war es im zweiten Jahr schwieriger umzusetzen. Da wurde es noch mehr Herzensprojekt, weil wenn was schwierig ist, heißt das ja, das ist nicht nur für das Familienbüro schwierig, das wäre ja nicht der Sinn der Sache, sondern man muss ja schauen, wie ist das denn für die Eltern in dem Fall, die ja eben auch ihrem Kind dieses Erlebnis ermöglichen wollen. Und da war es dann ja mit einem Zusatzaufwand anders, schwieriger zu ermöglichen, trotzdem schön, dass es ermöglicht werden konnte. Und ja, sowas freut mich dann tatsächlich. Aber es ist so, ja, wie Sie eben schon sagten, es gibt einfach immer ganz individuelle. Man kann davon kein Regelangebot ableiten, sondern man muss jedes Mal gucken, wie können wir das hinkriegen, was einer Person, einer Familie bestmöglich nutzt in einer bestimmten Situation.
Da muss ich ganz dringend widersprechen. Inklusion ist ein Menschenrecht und das ist nicht ein nice to have, it is ein here to stay. Punkt.
Absolut, ich bin da absolut bei dir. Nur ich meine jetzt speziell, man kann nicht das Regelangebot auf Inklusion ausweiten. Durchaus bin ich völlig auf deiner Seite, aber das muss eventuell jedes Mal anders aussehen, je nachdem, was eben der Bedarf ist. Aber dass Inklusion Teil des normalen An oder in inklusionsfähige Angebote Teil des Angebots sein sollen, bin ich völlig da. Da haben wir noch einiges zu tun.
Die Aufgaben sind vorprogrammiert, genau, aber sie schaffen sie ja auch auf der individuellen Ebene. Das ist das wichtige Signal. Frau Pompalla, Sie hatten uns ja gerade schon den Flohzirkus etwas näher gebracht, indem Sie sich als studierende Mutter ganz besonders engagieren. Und so, welche anderen familienorientierten Angebote nutzen Sie denn persönlich?
Ja, also zum einen natürlich das Familienbüro bei Fragen, die man hat oder die aufkommen, ist das Familienbüro natürlich eine große Anlaufstelle, auch für mich. Als ja, meine Kinder geboren worden sind, habe ich vom Studiwerk das Startup-Set mir genommen, wo man dann halt eben eine gewisse Anzahl an Freitische, also für zum Mittagessen oder wie man das auch immer nutzen möchte, bekommen hat und halt eben auch einen Geldbetrag, um vielleicht Erstausstattung für das Kind kaufen zu können, bekommen hat. Dann nutze ich auch gerne, auch heute noch, immer wieder, wenn es gerade so ist, meine Kinder gehen ja beide in den Kindergarten, aber stellenweise muss ich sie halt eben auch schon mal mitnehmen an die Uni. Und dann nutzen wir gerne die Kids for Free Karte, um gemeinsam noch ein Mittagessen in der Uni zu genießen.
Genau. Gibt es denn neue Projekte oder auch Ideen, die da so schweben, von deren Umsetzung Sie sich Erleichterung im eben Studienalltag versprechen?
Ja, auf jeden Fall. Also schon von Frau Rana die angesprochene Spielekiste für die BIP, muss ich sagen, auf die seitdem ich weiß, dass die in Planung ist, erwarte ich die schon so ein bisschen sehnsüchtig, weil es kommt natürlich immer mal vor, dass man gerade keine Betreuung für die Kinder hat. Und sei es nur, man muss die Kinder mal mit in die Bib nehmen, um ein Buch zu scannen, für eine Hausarbeit zu schreiben oder so. Es ist halt immer so ein bisschen schwierig, man wird dann doch immer ein bisschen komisch angeguckt, wenn man die Kinder mitnimmt. Und Kinder sind Kinder, denen kann man zwar sagen, hier, du musst jetzt leise sein, aber das klappt natürlich nicht immer. Aber dahingehend, denke ich, wird es da schon eine gute Erleichterung geben, dass man zumindest mal ein Buch scannen kann oder so. Ansonsten, wir versuchen eine sozusagen Wiedereröffnung oder Neueröffnung, ein Fest für den Flohzirkus zu starten, wenn unsere Räumlichkeiten renoviert werden, sodass dort halt eben auch nochmal, ich sage jetzt mal, ein bisschen Werbung gemacht werden kann und wir den Flohzirkus natürlich nochmal in neuem Licht präsentieren können. Und es ist so, wir sind momentan so ein bisschen in der Überlegung, ob wir den Flohzirkus noch ein bisschen mit neuen Kursangeboten erweitern können. Es ist ja so, wir haben oder wir tun zweimal jährlich einen Erste-Hilfe-Kurs speziell für Kinder anbieten und versuchen, dieses Kursangebot auch noch so ein bisschen zu erweitern. Wir haben da die Frau Höhl, mit der wir auch eng in Kontakt stehen, die diesen Ersthilfekurs macht. Die bietet noch viele weitere Kurse an, sodass wir versuchen, auch vielleicht noch weitere Kurse, die vielleicht studierende Eltern auch interessieren könnten, noch irgendwie ein bisschen abzudecken.
Frau Professor Ritzi, kommen wir noch mal auf die grundsätzliche Frage zurück, warum sich eine Universität zur Aufgabe machen sollte, sich ja familiengerecht aufzustellen, also als familiengerechte Hochschule letztendlich auch zertifizieren zu lassen. Man könnte ja davon ausgehen, dass die Herausforderungen, die eben die einzelnen Interessensgruppen und ob es jetzt Studierende oder auch Mitarbeitende sind, im Zweifel selber lösen könnten. Und die Frage kann man sich ja immer grundsätzlich bei jedem anderen Arbeitgeber gegebenenfalls auch stellen. Warum ist es vielleicht aber auch gerade an einer Hochschule eine gesellschaftliche Aufgabe, die wahrzunehmen ist? Also wie würden Sie das einschätzen?
Ja, dieser Verweis darauf, das ist doch eine Privatangelegenheit, wie ihr eure Familie organisiert, wie ihr eure Kinder betreut und sowas. Ich finde, das ist immer eine ziemlich einfache Aussage, die aber eigentlich heißt, dass sich der Rest außer der Familie selbst aus der Verantwortung nimmt. Und man kann individuell ganz viele Dinge schlichtweg nicht lösen. Also das funktioniert nicht. Bevor ich nach Trier gegangen bin, an der Uni in Münster. Und in NRW gibt es noch etwas, das finde ich nach wie vor völlig absurd, wie ein Kita-Jahr. Also man kann Kinder immer erst zum 1. August in der Kita anmelden. Und je nachdem, wann die geboren sind, muss man dann entsprechend länger warten oder nicht. Jetzt hatte ich aber keine Lust, 1,5 Jahre zu warten, bis ich wieder arbeiten gehe. Und habe dann gesagt, ja, also irgendwie, und da bin ich auch auf die Uni zugegangen und gesagt, es muss eine andere Möglichkeit geben. Und die Uni hat auch ein großes Interesse, dass ich wieder auf meine Stelle zurückkomme. Und es war dann ganz schwierig und es ging bis dahin, dass es hieß, ja, ich soll mir doch persönlich eine Kinderbetreuung organisieren, also so eine Art Tagesmutter, die dann zu uns nach Hause kommt. Und die Uni hätte das, was ja freundlich ist, auch sogar bezuschusst. Aber das hilft mir nicht, weil ich finde gar keine Tagesmutter, die für 6 Monate bereit ist, mein Kind bei mir zu Hause alleine für einen entsprechenden finanzierbaren Satz zu betreuen und ähnliches. Und das ist nur ein Beispiel, wo man merkt, also individuell kann man ganz vieles wollen, aber es funktioniert schlichtweg an vielen Stellen. Das sind Strukturen, die kann man nicht nur bereitstellen. Ich finde auch, es hat was sehr Rückwärtsgewandtes, wenn man das immer in die Familie rein verschiebt. Also meistens heißt es ja dann, dass, wenn Betreuung gewährleistet werden muss, das in der Familie selbst gegebenenfalls passieren muss. Und dann typischerweise bleiben die Mütter oder die Omas oder wer auch immer im Hintergrund. Und das ist doch ein rückwärtsgewandtes Familienbild, von dem man sich auch überlegen muss, ob das etwas ist, was die Gesellschaft noch möchte und was die Universitäten im Besonderen wollen. Frau Rosse hatte das vorhin auch beim Thema Inklusion schon deutlich gemacht. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Hochschulen haben ja auch eine Funktion innerhalb der Gesellschaft, nach vorne zu blicken, Speerspitze zu sein, und zwar im Wissenschaftlichen selbstverständlich. Aber ich würde sagen, das geht auch noch ein bisschen voraus, also geht noch ein bisschen weiter über die Wissenschaft auch hinaus. Und das ist eben jenseits der konkreten individuellen Problemlagen auch sozusagen eine Kernaufgabe von Tätigkeit an Hochschulen, dass man sagt, wir verorten uns eigentlich mit dem Blick nach vorn und sind eher die Speerspitze der Gesellschaft und der Entwicklung, als dass wir dem immer hinterherhinken und sagen, ja, mal gucken, was die Frauen dann noch so alles hinkriegen und ob sie nebenbei auch noch Kinder bekommen können oder nicht. Und der dritte Punkt, das ist vorhin, glaube ich, auch schon mal durchgeklungen, es kann ein Standortvorteil sein. Und das macht natürlich die Uni als Arbeitsort auch sehr, sehr attraktiv. Und ich finde, die Uni ist ein attraktiver Arbeitsort. Das haben wir jetzt auch schon aus verschiedenen Perspektiven gehört. Sie steht natürlich auch in Konkurrenz zu anderen Stellen, die angenommen werden könnten. Und wenn die Universitäten als Arbeitgeber hier besonders gute Angebote schaffen, kann es ihnen wirklich gelingen, gute wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu halten. Es kann gelingen, gute Professorinnen und Professoren zu bekommen und zu halten. Und auch das ist natürlich absolut im Interesse der Hochschule.
Welche der Angebote, die Sie kennen, das muss man ja auch immer sagen, ne? Es ist ja so ein Füllhorn und im Zweifel ist man, Frau Hartefrost hat es auch schon gesagt, im Zweifel weiß man es dann immer gar nicht so, aber von denen, die Ihnen bekannt sind, haben Sie denn auch schon selber genutzt?
Ja, also ich habe ja vorhin schon auf diese Belegplätze Kindergärten rekurriert, die waren wahnsinnig wichtig für uns. Wir sind auch treue Gäste bei der Ferienbetreuung. Das ist also, der Große ist da ein großer Anhänger und die Kleine darf jetzt im Herbst zum ersten Mal mit und ist jetzt schon begeistert. Also das ist etwas, was wirklich sehr, sehr gut funktioniert und für uns auch absolut wichtig ist. Also dieses Jahr wird es in den Herbstferien in Rheinland-Pfalz so sein, dass die zweite Woche der Ferien dann liegt, wenn gerade das Semester losgeht. Da muss ich im Dienst sein, da muss ich arbeiten. Das ist natürlich ganz toll, dass die Kinder dann auf diese Art und Weise betreut werden. Wir hatten vor Corona auch schon mal die Ad-Hoc-Betreuung genutzt. Da sind die jetzt aber schon fast ein bisschen rausgewachsen. Aber das waren so für uns die zentralen Angebote.
Herr Dr. Burkhardt, durch welche Angebote kann denn die Universität oder eine Universität oder sagen wir mal eher das System Wissenschaft, ne, um dann den Blick nochmal zu heben, junge WissenschaftlerInnen dabei unterstützen, ihre Karriere zu verfolgen und gleichzeitig ihre familiären Anforderungen gerecht zu werden? Also haben Sie da aus Ihrer persönlichen Erfahrung bestimmte Vorstellungen eines Ideals?
Also eine Vorstellung, die ich hätte zum Beispiel, die sich auch in Trier niederschlagen könnte, wäre ein anderer Umgang mit der aktuellen Gesetzeslage. Wir haben leider Gottes ja noch das Wissenschaftszeitvertragsgesetz und das ist ein Problem. Die Verwaltung könnte aber anders damit umgehen. Was ich mir da wünschen würde, wäre einfach ein höheres Maß an Transparenz und auch ein offener proaktiver Umgang mit den Verlängerungsmöglichkeiten der Befristung, die bestehen, und eben nicht die Angst vor einer Klage, dass man sich vielleicht doch auf eine Dauerstelle einklagen könnte und dass da dementsprechend Sachen nicht so genutzt würden im Sinne der Mitarbeitenden, wie das vielleicht möglich wäre. Das jetzt alles hätte, könnte, wäre, aber im Prinzip habe ich den Eindruck gewonnen, dass man eben Verlängerungsmöglichkeiten, die das Gesetz bietet, immer nur kurz vor Auslaufen des aktuellen Vertrages gewährt. Und da wäre es einfach zum Beispiel möglich gewesen zu sagen, man macht proaktiv gleich eine längere Verlängerung. Das wurde mir von der Verwaltung mehrmals gesagt, das geht nicht. Man hätte auch wegen Corona verlängern können. Man hätte auch wegen Kindererziehungszeiten verlängern können. Das sind alles Möglichkeiten. Aber in Trier ist die Praxis so, dass man das eben nur kurz vor Vertragsverlängerung bespricht, während die Planbarkeit einfach für Menschen mit Kindern oder Menschen, die Kinder haben möchten, einfach mal zu sagen, für die nächsten 4 Jahre ist der Vertrag verlängerbar oder gesichert, das würde schon einiges an Druck herausnehmen aus der Situation. Also da würde ich mir tatsächlich ein Umdenken in der Verwaltung wünschen. Darüber hinaus, wenn wir über das System Uni sprechen, würde ich mir wünschen, dass klarer wird, inwiefern Familienarbeit wissenschaftsrelevant ist und dass die gewertschätzt wird. Das hatten wir auch schon mehrmals angesprochen, dass die eben dann im Bewerbungsprozess nicht ganz klar ist, wie zählen denn jetzt die Kindererziehungszeiten? Das trifft mich als Mann jetzt nochmal ein bisschen anders, weil eben halt nicht sichtbar ist aufgrund der Tatsache, dass ich Elternzeit genommen habe, aber eben halt nicht die volle Zeit, weil ich die ganze Zeit einfach auch ein Stück weit Sorge davor hatte, meine Publikationsliste zu vernachlässigen. Das ist ja auch so eine Geschichte, die bei der Wissenschaft eine Rolle spielt. Man hat ja aufgrund der Situation, sich beweisen zu müssen, den Eindruck, man müsste immer volle Kraft geben und könnte sich eigentlich gar nicht richtig erlauben, für ein halbes Jahr in Teilzeit oder für eine längere Zeit in Teilzeit zu gehen oder für mehr als eine gewisse Zeit in Elternzeit zu gehen. Und bei Männern ist es natürlich noch so, dass nicht ganz klar ist, wie viel Zeit eigentlich quasi der Wissenschaft abgezwackt wird, wenn man Familienarbeit übernimmt. Wir versuchen das zu Hause, soweit es geht, 50-50 aufzuteilen, aber meine Frau hat auch ihre Stelle als Lehrerin reduziert und ich habe meine eben nicht reduziert, eben weil ich den Eindruck habe, weil wir uns so verabredet haben, dass ich jetzt versuchen muss, halt diesen Run zu schaffen, die Habilitation fertigzustellen und irgendwie bleiben zu dürfen. Da geht es ja letzten Endes drum. Da würde ich mir wünschen, dass Signale kommen. Es ist okay, dass ihr ein bisschen länger braucht. Es ist okay, dass ihr nicht 10 peer-reviewed Aufsätze pro Jahr raushaut, sondern halt ein bisschen mehr Wasserfarben malt, Windeln wechselt und Bücher vorlest. Ja. Ja, das ist eigentlich so der Punkt.
Wo haben Sie denn schon, Thema Vereinbarkeit, die Unterstützung Ihrer Universität erfahren?
Da habe ich sehr viele positive Erfahrungen gemacht. Frau Rahner hat mich sehr kompetent beraten und sehr, sehr freundlich beraten. Das war eine große Unterstützung. Ich habe auch gleichzeitig natürlich von den Belegplätzen profitiert. Also unser älterer Sohn konnte ab einem Jahr in eine Kita gehen, was auch eben den Einstieg meiner Frau in den Job wieder ermöglicht hat und meine Arbeitszeit ermöglicht hat. Des Weiteren haben wir Davon profitiert, dass die Gleichstellungsbeauftragte meines Fachbereichs mich mit einer Hilfskraft unterstützt hat, eben in der Phase der eigenen Antragstellung für eine DFG-Stelle. Das war sehr, sehr hilfreich und ich muss sagen, ich habe einfach auch eine ganz, ganz tolle Chefin gehabt oder habe die immer noch in der Assistenzphase, wo die auch die Familiengründungsphase war, war das nochmal ganz einfach eine große Unterstützung zu wissen, dass da jemand ist, die Familie wertschätzt und die auch da flexibel mit allen Herausforderungen ja, umgeht und einen dabei unterstützt, das dieses Projekt auch noch zu stemmen.
Frau Hattefrosser, wenn wir jetzt mal so in Ihren Tagesablauf schauen und dann auch gleichzeitig auf diese universitätstypischen Herausforderungen, die es eben bei der Vereinbarkeit von Qualifikationen, in dem Fall Promotion, Beruf und Familie gibt. Welche begegnen Ihnen da? Und ja, auch schon die Anschlussfrage, gibt es da Angebote von der Universität, die Sie eben bei der Bewältigung dieser Herausforderungen besonders unterstützen?
Ja, der Spagat fing ja dann sozusagen an, als wir nach Trier kamen. Da muss ich jetzt auch noch mal die Belegplätze nennen, die Möglichkeit der Ferienbetreuung. Also ich habe das den ganzen Blumenstrauß genutzt und bin dafür sehr, sehr dankbar. Und jetzt aktuell halt eben die zweite Runde, in der ich das große Glück habe. Das heißt Glück, ich habe mich halt beworben, das wird ja ausgewählt. Ich habe noch mal die Chance, mit Promovieren, mit Kind weiterzuarbeiten. Die zweite Phase der Datenerhebung mit dem wunderbaren Marius Pletsch machen zu können, meinem wissenschaftlichen Assistenten, wie kann man das denn nennen? Ja, das hilft mir ungemein, weil diese 4 Stunden, die fehlen mir. Ich habe Pflege, ich habe jede Nacht dreimal aufstehen, Windeln wechseln, wir schlafen seit 14 Jahren nicht durch. Das ist schon komplex und das wird halt auch nicht besser. Also jetzt erstmal eine ganze Weile lang. Und ich möchte gerne noch mal zu Herrn Dr. Burkhardt sagen, mein Mann hat von seiner damaligen Chefin gesagt bekommen, als er Elternzeit nahm, nämlich paritätisch mit mir, ja, müssen Sie sich überlegen, ob Sie in der Wissenschaft Karriere machen wollen oder nicht. Also das war knallhart auf den Tisch gelegt. Er hat es gemacht und er hat die Professur bekommen. Also wir hoffen einfach darauf, dass sich da auch, wie Frau Ritzi das so schön sagt, dass es eine Speerspitze gibt, dass da Menschen sitzen und die das wertschätzen, die diese Lebensleistung auch wahrnehmen und dass diese Speerspitze eben nicht nur dahingehend da ist, dass wir anders auf Lebensleistungen blicken, es komplexer betrachten, sondern auch in unserer eigenen Wissenschaft. Also ich arbeite partizipativ, weil ich mich eben auch mit Behinderung beschäftige, aber auch darin können wir anders mit Dingen umgehen, also Menschen mit Behinderung mit einbeziehen. Ja, ich habe den Spagat, dazu gehört natürlich auch, dass ich Telearbeit haben darf, dass ich, wenn es morgens irgendwie stressig wird, dass ich dann Gleitzeit nutzen darf, was natürlich bei Lehre auf der anderen Seite eben nicht so einfach möglich ist. Das ist dann der Vorteil, in der nicht wissenschaftlichen Seite zu sein, wenn man nicht gerade Beratungen hat. Und ein toller Chef, muss ich einfach sagen, der ohne Nachfragen oder Augenbrauen, das sind ja schon manchmal die Augenbrauen, die hochgehen, die einen total nerven, ne? Ich muss heute, mein Sohn kommt heute früher nach Hause, ja, und ich kriege keine hohe Augenbraue. Ich bekomme einfach nur ein Okay, fertig. Und das braucht es, glaube ich, dieses Selbstverständliche und sich willkommen fühlen. Ja.
Gibt es sonst noch, wir wollen ja jetzt keine Wunschliste oder so aufmachen, ne? Aber Sie hatten ja schon ein paar Punkte eben genannt, die essentiell wären auch für eine Weiterentwicklung einer familiengerechten Hochschule im umfassenden Sinne. Was sind denn da noch Punkte, die Ihnen am Herzen liegen? Ja, was muss noch mit in den Blick genommen werden?
Ja, Sie haben das sehr plakativ. Ich weiß, ich bin ja auch Journalistin, ich muss das jetzt beschreiben. Hinter Ihnen im Bild ist ein Mann an einem Lauf, an einem Band, an dem er arbeitet. Und dahinter sieht man vermutlich eine Person mit dem Rollator oder
Genau,
mit
das
irgend
ist die
mit so einem Gerät.
Gedankenblase, ne?
Genau.
Also das ist der
Also wo ich,
Beschäftigte, der halt an seine zu
genau.
pflegende
Denn das hat
Angehörige
man im
denkt.
Kopf. Das hat Frau, Mann im Kopf. Wenn man kann nicht in Ruhe arbeiten, wenn man nicht weiß, wie das zu Hause funktioniert. Wer auch gerade der Partner das irgendwie übernehmen muss und dann gerade nichts tun kann. Deswegen denke ich, dass gerade in Bezug auf Pflege und unsere alternde Gesellschaft, den Komplex, den Frau Rahner eben auch angesprochen hat, ne? Wir haben kein Tochter-Mutter-Arbeitszimmer, die man dann mit dem Pflegebett da reinschieben kann. Also wie kann das denn noch gelingen, ne? Also ich denke da, also das, was ich jetzt so als individuelles Beispiel genannt habe, das ist natürlich ein gesamtgesellschaftliches oder ein gesamtmitarbeitenden Problem, ne? Und dass man gucken muss, wie kriegt man das unter einen Hut?
Ich bleibe auch gleich bei Ihnen und mache die Abschlussrunde, Frau Hartev-Rosser. Und zwar habe ich eine Frage an Sie alle und bitte Sie nach Möglichkeit, diese mit einem Satz zu beantworten. Und die lautet: Was wünschen Sie sich für die Zukunft und die Weiterentwicklung der familiengerechten Kultur der Universität Trier, Frau Hartev-Rosser?
Ich wünsche mir, dass wir in unserer Vielfältigkeit gesehen werden. Also, dass die Universität die verschiedenen Bedürfnisse sieht und dafür im Gespräch gemeinsam mit uns nach Lösungen sucht, findet.
Sehr gut, genau. Frau Pompalla, die Frage auch an Sie. Was wünschen Sie sich noch für eine familiengerechte Kultur an der Universität?
Ja, auf jeden Fall, dass das Angebot, also dass die Angebote sichtbar wären für Studierende, sodass sich Studierende, Eltern auf jeden Fall an der Universität gut aufgehoben fühlen können und auch sich nicht alleine gelassen fühlen werden. Also nicht alleine gelassen fühlen, so.
Genau. Herr Dr. Burkhardt, was sind Ihre Wünsche?
Mein Wunsch wäre, dass die Universitätsleitung und die Verwaltung sich klar dazu bekennt, offen zu kommunizieren, wie mit Verlängerung und dem Wissenschaftsfreiheitsgesetz umgegangen wird und hier einfach Sicherheit auch über möglicherweise einen zugänglichen Leitfaden, der öffentlich gemacht wird, Sicherheit für die für die Mitarbeitenden schafft, dass sie einfach planbar ihre Karriere weitergestalten können.
Frau Professor Rizzi, was ist so Ihr Gedanke?
Ich wünsche mir was ganz Konkretes, das noch dazu, glaube ich, sehr einfach umzusetzen sein müsste, nämlich eine Verlagerung der Gremienarbeit von den Nachmittagen auf die Vormittage. Also es gibt einen gremienfreien Nachmittag an der Uni Trier, wo keine Lehrveranstaltungen angesetzt werden, damit man in die Gremien gehen kann. Es ist aber total schwierig, also für alle diejenigen, die in Betreuungsverantwortung sind, dann nachmittags zu sitzen und macht diese Gremienarbeit zu einem Spagat, aus dem auch viele, vor allem Frauen, häufig rausgedrängt werden. Und ich glaube, es wäre so ein schöner, leichter Schritt, den man noch gehen könnte, dass man einfach sagt, wir verlagern den Nachmittag in die Vormittagsstunden.
Sehr schön. Frau Dr. Rahne, wir hatten ja schon in unserem ersten Podcast, in unserer ersten Gesprächsrunde eben auch diese Fragestellung. Aber vielleicht doch nochmal vor dem Hintergrund des heute auch gehörten von den anderen VertreterInnen irgendwie, was sind Ihre Wünsche nochmal für die Zukunft und die Weiterentwicklung der familiengerechten Kultur der Universität Trier?
Ja, also bevor ich da meine Wunsch äußere, sage ich mal an die Beteiligten, dass ich mitgeschrieben habe, was an Wünschen geäußert wurde und ich mal schaue, wie man daran arbeiten kann, also auch an den ganz konkreten Vorschlägen. Mein Wunsch ist tatsächlich gerichtet im Sinne auf Kultur und Klima, dass es also wirklich an dieser Uni, aber auch ehrlich gesagt überall gelingt, dass ein Klima der Akzeptanz tatsächlich und der Wertschätzung, was es schon gibt, aber was sich weiterentwickeln soll und in zunehmendem Maße tatsächlich auch eine gemeinsame Haltung darstellen soll. Und dass dadurch das Miteinander an der Universität im Sinne der Familiengerechtheit geprägt wird, vor dem Hintergrund, dass wir ja auch alle wissen, dass es uns allen dient. Also, dass es eine familiengerechte Universitätskultur tatsächlich für alle Beteiligte ein Gewinn ist und kein Altruismus.
Wunderbare Schlussworte. Ich danke Ihnen allen, ne, diese große, aber gerade deshalb besonders spannende Runde aus Vertreterinnen aus Lehre, Wissenschaft und Studierenden der Universität Trier für die Einblicke in Ihre ganz persönlichen Vereinbarkeitsbedarfe, ja, Ihre Herausforderungen eben auch dabei und den Lösungen bzw. Angeboten, die es ja an der Universität Trier gibt und die, wir haben es immer wieder gehört, auch weiterhin ausgebaut werden. Danke Ihnen vielmals und wir bleiben uns gewogen. Wir freuen uns nämlich auf die nächste Zertifizierung, die ja wieder ansteht. Und in diesem Sinne Ihnen auf dem privaten und aber auch eben Ihren ja, beruflichen oder Studienweg alles erdenklich Gute. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Danke.
Vielen Dank für Ihr Interesse am Podcast der Beruf und Familie Service GmbH.